herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug hier aus dem Kapuziner Kreativzentrum in Ravensburg. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand im Kapuziner Kreativzentrum. Hauptberuflich bin ich Innovationsmanager.
Hallihallo, liebe Leute da draußen an den Endgeräten. Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin auch ehrenamtlicher Vorstand hier im Kapuziner und bin hauptberuflich Sozialarbeiter hier im Kreis Ravensburg.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven, mit dem, was wir verändern und selbst auch beeinflussen können. Unser Gast heute ist Simon Blümke. Du bist Vorsitzender der überparteilichen Europa-Union Bodensee-Oberschwaben. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast.
Sehr gerne.
Was ist denn die Europa-Union Bodensee-Oberschwaben und was macht die überparteilich?
In der Tat, Überparteilichkeit ist ein ganz wichtiges Merkmal der Europa-Union. Wir sind eigentlich ein Förderverein für ein demokratisches Europa der Bürgerinnen und Bürger, also ein Europa, das uns vor Ort den Menschen nützt.
Wer steckt da dahinter? Wo kommt es her, dieser Europa-Union? Weil ich muss jetzt sagen, ich hatte vorher noch nicht wirklich davon gehört.
Dann möchte ich es ein bisschen ausführen. Also die Europa-Union wurde gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, als letztlich Folge dieser Katastrophe. Ganz Europa liegt in Schutt und Asche und Menschen sagen, wie verhindern wir, dass sich sowas wiederholt? Wie gehen wir mit Zukunft, wie bei euch im Podcast angeteasert, positiv um? Also wie schaffen wir etwas? Und da haben sich Menschen über die Parteigrenzen hinweg zusammengefunden. Also bei uns im Vorstand sind Mitglieder der SPD, der CDU, der Grünen, der FDP. Wir haben eigentlich aus fast allen Parteien Mitgliedern. Wir haben nur eine Unvereinbarkeit. Extremisten gehen nicht. Also wir haben keine Mitglieder der AfD zum Beispiel.
Und diese Europa-Union, das ist ein Konstrukt, das es in Deutschland gibt, oder? Oder ist das ein Konstrukt, das es in ganz Europa gibt?
Sagen wir mal so, in Deutschland sind wir sehr stark, da haben wir einige tausend Mitglieder, aber es wäre ja Blödsinn, eine europäische Initiative nur in Deutschland zu machen. Deshalb gibt es Partnerorganisationen in Frankreich, in Belgien, in eigentlich allen europäischen Ländern, auch in der Schweiz übrigens. Und die sind in der UEF, in der Union der Europäischen Föderalisten zusammengefasst.
Und was macht ihr dann eigentlich konkret als Europa-Union jetzt halt, wir kommen dann auch gleich natürlich noch zur Europawahl und alles.
Ja. Genau, also ganz konkret haben wir die letzten Wochen jetzt probiert, so wie die Parteien auch, mit Bürgerinnen und Bürgern über Europa ins Gespräch zu kommen. Wir hatten vor 2 Wochen in Ravensburg auf dem Marienplatz eine Kaffeeape, Infomaterial, zusammen mit dem Europe Direct, das ist praktisch eine Außenstelle der Europäischen Kommission, angedockt an die Volkshochschule in Friedrichshafen und haben mit engagierten Menschen und bei einem Tässchen Kaffee oder einem Becher Kaffee sind wir mit den Leuten ins Gespräch gekommen über Europa. Und so machen wir das eigentlich wie die Parteien auch, nur dass wir sagen, wir sind nicht hier für irgendeine Partei, sondern unser Anliegen heißt, wir möchten, dass Sie zur Europawahl gehen und eine Partei wählen, die Europa stärkt.
Warum ist denn Europa wichtig für uns hier vor Ort? Also was bringt denn uns denn Europa hier als Bürger der Stadt?
Ich glaube ganz viel und auf ganz vielen Ebenen. Also es kommt drauf an, ist der Bürger oder die Bürgerin jetzt Unternehmerin oder Unternehmer? Dann ist es die ganze Regulatorik. Also unglaublich viele Gesetze kommen aus Brüssel. Aber lassen wir das mal außen vor. Gehen wir mal ganz konkret auf jeden Einzelnen ein und zu. Die Europäische Union hat mittlerweile in ihren Verträgen Grundrechte garantiert. Also wir haben einen europäischen Grundrechtsschutz. Das heißt, man kann als Unionsbürger einzelne Rechte gar nicht mehr verlieren. Überall in der gesamten Europäischen Union. Wir haben eine gemeinsame Währung. Also wir brauchen nur in unseren Geldbeutel schauen und wir haben gemeinsames Geld. Wir erinnern uns vielleicht noch, die Älteren hier am Tisch, wie es war, wenn man...
Ich mich jetzt anguckt dabei, oder?
Ja, ich glaube, uns alle.
Ja, ich bin ja auch älter im Vergleich zu anderen Leuten. Ja, klar.
Wir alle kennen noch Grenzkontrollen in Europa, oder?
Stimmt.
Also heute ist das einzige Hemmnis bei mir, wenn es ums Skifahren geht, mein Wecker. Komme ich rechtzeitig raus? Früher war das so, Pfänder eine Spur nur, also eine Röhre und davor noch Grenzkontrolle. Das hat Zeit gefressen. Wie oft sind wir todmüde im Bus gesessen von irgendeiner Skiausfahrt und mussten die Pässe zeigen noch. Also unglaublicher Aufwand, dann das Umwechseln von Geld. alles weg. Und ich glaube, das allein schon bringt den Menschen direkte Vorteile. Aber jetzt reden wir doch mal über unsere Firmen. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Du arbeitest als Innovationsmanager, Fabian, bei einer Firma, die ganz, ganz stark vom Export lebt. Europa garantiert den Marktzugang in der Welt. Europa selber ist ein Binnenmarkt. Das heißt, das deutsche Produkt, das Ravensburger Produkt, das Produkt hier aus der Region, kann ohne Barrieren in einem riesigen Markt verkauft werden. Und das ist ein Vorteil, das merken wir hier. Und deshalb sind Firmen hier und die sagen, das ist gut, damit verdienen wir Geld.
Also ganz konkret, ich habe da eine witzige Geschichte. Wir haben das Thema Hanf jetzt gerade, Hanflegalisierung. Und wir hatten eine Firma mal, der Robert und ich und ein paar andere Leute, in den 90ern war das, das war 94. Wir haben Nutzhanfprodukte verkauft auf Märkten, auf Festivals. Ja. Und wir haben aus Österreich Kosmetika importiert. Und das war noch Ausland damals. Und dann mussten wir die Sachen hier beim Zollamt in Ravensburg abholen und mussten dann den Zollvorgang nachholen. Also wir haben Parfüms und so weiter, ja, also Kosmetika aus Hanfprodukten verkauft. Und das war ein riesen Aufwand für uns damals. Wir waren noch Schüler. Und das ist so konkret, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Simon. Also auch für den kleinen Einzelhändler vor Ort hier in Ravensburg in dem Fall ganz konkret, wenn er Waren kauft aus dem europäischen Ausland, dann muss er nämlich so wie wir früher in den 90er das verzollen, sondern er bestellt es einfach online und es kommt geliefert zu ihm und fertig. Also das wäre ein Vorteil jetzt für den Unternehmer. Was ist aber jetzt konkreter Vorteil von Europa für mich jetzt als Familienvater, Familienmutter, als Rentner? Was bringt mir Europa hier sonst noch?
Das ist unglaublich vielfältig und du hast es ja gerade ganz gut beschrieben zwischen Big Business und kleineren Firmen. Das gibt schon Riesenvorteile, aber stehen wir doch morgens einfach mal auf. Mhm. Und gehen an den Wasserhahn und sagen, jetzt trinke ich mal einen Schluck, bevor ich mir die Zähne putze oder danach. Wir können in ganz Europa aus dem Hahnenwasser, trinken. Unser Wasser ist sauber, das ist reguliert, da gibt es europäisches Recht dafür. Und es wird eingehalten. Und es gibt Länder, da würde ich euch das nicht empfehlen zu tun.
In den USA zum Beispiel.
Trinkst du in Italien Wasser?
Ich natürlich nur. Ja? Wirklich.
Also Leitungswasser, oder?
Nur, natürlich. Nur Leitungswasser in Italien. Okay. Das ist kein, immer.
Ja, ja, also wenn ich in Dänemark bin, trinke ich auch Leitungswasser. Ja, wenn
in Italien. Das geht aber auch in Italien und das ist europäisches Recht. Eben, das gilt auch in Spanien, Portugal und sonst wo. Und dann gehen wir doch weiter. Bleiben wir doch mal bei uns im Bad. Jetzt gibt es nicht nur Frischwasser, es gibt auch Abwasser. Dass Abwasser geklärt wird, ist europäisches Recht. Also es gibt Umweltstandards, die dafür sorgen, dass unsere Umwelt, unsere Lebenswelt, ganz konkret hier in Ravensburg am Bodensee, der stand vorm Kippen, dass das gereinigt wird, dass das reguliert ist, dass das gut gemacht wird, dafür sorgt auch die Europäische Union.
Das hört sich eigentlich schon mal ganz gut an, finde ich, an der Stelle dann, oder? Also, was ist aus deiner Sicht so richtig gutes Zeug, das die letzten 5 Jahre lief, so in Europa? Also, was für uns hier positiv sich jetzt auf der kommunalen Ebene auswirkt. Könntest du da eine Sache jetzt nennen, wo du sagst, das war jetzt wirklich eine gute Geschichte dann, richtig gutes
so,
Zeug?
So ein richtig gutes Zeug. Also, da gibt's immer mal wieder was. Ich würde es erstmal anders formulieren. Es gibt auch in Europa Dinge, die laufen jetzt nicht so optimal.
Das wollen wir jetzt aber heute ja eher aufs Positive, oder?
Natürlich, aber man kann ja auch immer sagen, immer auch wenn es Kritik in der Sache gibt, muss man sagen, wie ist denn grundsätzlich? Und da fallen mir viel, viel mehr positive Beispiele ein als negative. Und deshalb, wenn ich positiv bleiben möchte, wir haben es in Europa geschafft, bei Klimaschutzpolitik jetzt erstmal so einen Pareto-Ansatz zu fahren. Was bringt schnell bis 2030, bis 2035 die Reduktion von Klimagasen.
Kurz drauf, Pareto-Prinzip, 80-20, also was schaffe ich für die Zuhörerinnen, was schaffe ich sozusagen wie schaffe ich die 80% und um die anderen 20% kümmern wir, weil für die meisten ist es so, für diese 80% brauchen wir so viel Energie wie dann auch noch für die restlichen 20%. Also wir nehmen das, was am effizientesten, am einfachsten umzusetzen ist, oder? So können wir das so übersetzen?
Genau, das ist doch gut. Das können wir uns so vorstellen wie bei uns in der Küche. Wir sehen, die ist ein bisschen aufgeräumt und unordentlich. Wir nehmen jetzt mal die Töpfe und machen die sauber und fummeln jetzt nicht an jedem kleinen Kaffeelöffel rum. Mhm. Wir nehmen die effektiven Dinge uns vor und gehen die auch an. Das haben wir mit dem Green Deal in Europa, denke ich, jetzt ganz gut geschafft. Jetzt, wo die Diskussionen losgehen, da geht's in der Tat, wie kommen wir dann auf die richtige Null? Also wie gehen wir von minus 80% auf minus 100%?
Also auf die Kaffeelöffel.
Da geht's um die Kaffeelöffel, da geht's um das ganz kleine Besteck. Das ist auch wichtig, aber ich finde, da haben wir europäisch was erreicht und reden da eigentlich überhaupt nicht drüber. Ich glaube sogar, dass Europa da als Region weltweit ganz große Maßstäbe gesetzt hat, übrigens auch dadurch andere hinterhergezogen hat, die motiviert hat, weil wir zum Teil ja auch sagen, unseren Markt bekommst du nur zu unseren Standards. Und da kann Europa natürlich wesentlich mehr machen als jetzt ein Nationalstaat selbst. Da sind wir viel zu klein.
Also das heißt, Europa bringt für mich als Bürger zum einen Grundrechte, 75 Jahre Grundgesetz, yeah.
Ergänzt durch europäisches Recht mittlerweile.
Ja. Ja. Das heißt, dass alle...
Vertrag von Lissabon. Mhm.
Das heißt, es bringt mir wirklich auch als jeder Bürger... Mir bringt es wirklich was, ein Rechtsgut, das ich dann auch habe. Und ja, zusätzlich dann eben auch noch Klimaregulierungen, die meine nationale Behörde, meine Kommunalverwaltung dann auch umsetzen muss. Das heißt, das verbessert auch mein Leben in der Stadt hier in Ravensburg an der Stelle, oder?
Genau. Und es bringt natürlich auch hin und wieder Kritik, weil man sagt, naja, muss man das denn jetzt europäisch machen? Und da kann man sich ja manchmal drüber streiten. Und das geschieht auch im Europäischen Parlament. Und da gibt es auch manchmal Abstimmungen. Das hätte sich zum Beispiel die europäische Regierung, die Kommission, anders gewünscht. Aber das Parlament, das für die Bürgerinnen und Bürger da ist, sagt, nee, Demokratie, das machen wir anders. Und deshalb ist so wichtig, wählen zu gehen.
Eine Frage, weil du hast es gerade angesprochen, Kommission und Parlament. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, die EU ist nicht immer so ganz greifbar, weil die ist jetzt nicht hier vor Ort. Da ist jetzt nicht der EU-Politiker, die EU-Politikerin, mit der ich direkt irgendwie in Austausch gehen kann. Wie funktioniert das eigentlich alles? Manchmal für mich ist auch vielleicht so eine Verständnisfrage, vielleicht so ein bisschen.
Ja, ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich sein. Natürlich ist die europäische Politik abstrakt, technisch, weit weg manchmal vom Bürger. Entschuldigung. Weil wir die europäische Politik überhaupt nicht personalisieren können. Wir kennen vielleicht noch Frau von der Leyen. Wie hieß ihr Vorgänger? Wir haben es schon vergessen. Es war Jean-Claude Juncker aus Luxemburg. Und so kommt es immer wieder, wenn wir Politiken nicht mit Personen verbinden, dann wird es für den Betrachter von Politik sehr schnell langweilig. Warum? Weil auch die Journalistinnen und Journalisten sich wahnsinnig schwer tun, solche politischen Prozesse zu beschreiben. Es ist einfach wahnsinnig langweilig zu sagen, es gibt Parlamentarier eines Landes, die sagen, Regulierung X ist nicht so gut für uns und die verbinden sich mit den Lobbyisten von da und dann gibt es dies und das und da gibt es nie einen Namen dazu. Da gibt es keinen Scholz, der Basta ruft. Da gibt es keinen Merz, der einen Zwischenruf macht. Da gibt es keinen Habeck, der sich auch noch einbringt. Das gibt's da alles so in der Wahrnehmung nicht. Natürlich gibt es europäische Politikerinnen und Politiker. Aber die kennen wir so nicht. Man kann mit denen auch ins Gespräch kommen. Aber wir haben das Problem, dass wir die Politik nicht so personalisieren können. Ich glaube, das ist ein Problem, aber das ist halt so. Und jetzt muss man sagen, naja, ist es deshalb gleich unwichtig, was dort geschieht? Nein. Und deshalb müssen wir andere Wege finden. Und ich finde, da geschieht in letzter Zeit doch einiges, das über Europa berichtet wird. Und zwar über Sachthemen. Aber dann muss man die irgendwie zuspitzen und greifen und abtrennen. Und das ist journalistische Kunst. Und ich finde, da gibt's gute Beispiele und da gibt's weniger gute Beispiele. Und dass wir heute Abend über Europa reden, das finde ich schon mal großartig.
Direkter Einschub, bevor Leute vielleicht abschalten, was wir natürlich nicht hoffen. Am 9. Juni diesen Jahres 2024, da ist die Kommunalwahl, die Kreistagswahl und eben die Europawahl. Weil wir haben jetzt ja in diesem Podcast mit den ganzen Fraktionsvorsitzenden hier aus der Stadt Ravensburg gesprochen, die für den Gemeinderat kandidieren. Und jetzt, Simon, mit dir eben über das Thema Europa. Also ich wollte jetzt nur mal den direkten Einschub machen. 9. Juni, bitte geht alle wählen.
Ja, und wichtig ist auch alle, die 16 sind, können wählen gehen und EU-BürgerInnen können auch wählen gehen zur Kommunalwahl und zur Europawahl. Also man muss nicht nur Bio-Deutscher sein, sondern auch andere Leute können zur Wahl gehen.
Das muss man dann aber je nach Staat und Konsulat abklären.
Man muss sich einmal ins Wählerverzeichnis der Stadt eintragen, wenn man EU-Ausländer ist. Dann ist man drin. Es muss nur einmal geschehen, dann bekommt man auch wieder die Wahlbenachrichtigungen. aber man darf als Europäer nur einmal wählen. Es gab ja mal den Fall von dem Journalisten, der dann in einer Talkshow behauptet hat, ja, er hätte gleich zwei Stimmen, die italienische und die deutsche. Nein, er hat entweder die italienische oder die deutsche Möglichkeit der Stimmabgabe.
Weil die Europawahl, Fabian, jetzt komme ich wieder als Besserwisser rüber, geht vom 6. bis zum 9. Juni. Weil halt Europa doch auch groß ist. Das heißt, ich könnte jetzt auf die Idee kommen dann, wenn ich jetzt irgendwo Bürger wäre, EU-Bürger wäre, im Land, wo am 6. gewählt wird und ich dann gleichzeitig in Deutschland bin, dass ich sozusagen erst da wähle und dann nach Deutschland fahre. Und das geht nicht. Ja.
Ja, das ist noch viel komplizierter, aber wir können ja jetzt Pub-Quiz machen. Und was ist denn die zweitgrößte demokratische Wahl auf diesem Planeten?
Zweitgrößte, also größte ist Indien, und dann ist die zweitgrößte die Europäische Union.
Genau, die Europawahl ist die zweitgrößte demokratische Wahl. Und warum geht die verschiedene Tage? Weil es wahnsinnig kompliziert ist. Übrigens sind ja nicht an allen Tagen immer in allen Ländern dann Wahlen, sondern wir haben den Sonntag. Der Sonntag scheidet in den Niederlanden aus, haben die historisch so. Andere wählen dann schon an einem anderen Tag, also so haben wir eben diese Zeitspanne. Das macht es auch etwas kompliziert, unter anderem für unser Bundesverfassungsgericht. Die haben dann immer gleich Probleme und sagen, uiuiui, ist das allgemein frei gleich. Schwierig, wir haben deshalb keine 5%-Hürde bei der Europawahl in Deutschland. Eine der ganz wenigen großen Wahlen ohne 5%-Hürde. Die hat das Verfassungsgericht vor einigen Jahren mal kassiert. Deshalb ist der Stimmzettel sehr, sehr lang. Man muss sehr viele Programme lesen. Aber man sollte genau hinschauen, wer bietet mir eigentlich mehr Europa und welche Partei will es wieder rückbauen oder abbauen oder gar zerstören. Auch die gibt's.
Die gibt's. Nur wenn ich kurz, jetzt wird es ein bisschen vielleicht politikwissenschaftlich, aber ich glaube, das passt hier an der Stelle. Allgemein, frei und gleich. Das sind die Wahlen zu Europa. Jetzt, weil wir das Europäische Parlament wählen. Ist richtig, oder? Mhm. Das heißt, jeder Bürger in ganz Europa wird die Stimme gleich gewichtet. Und drum ist sie allgemein, frei und gleich?
Also, das, bevor wir hier ins Hochjuristische, in die staatsrechtliche Fragestellungen abdriften, da können wir einen ganzen Abend drüber diskutieren. Ah. Wir haben einen sehr langen Zeitraum der Wahl. Das wäre in einer bundesdeutschen Wahl nicht zulässig, über mehrere Tage zu wählen. Weil wir wissen zum Beispiel dann die Prognosen aus den Niederlanden, wenn wir hier noch nicht abgestimmt haben. Berlin-Wahl führte zur Wahlaufhebung oder zur Teilwahlaufhebung. Dann haben wir Gewichtungsprobleme, weil 1000 Stimmen in Deutschland weniger Europaabgeordneten bieten wie 1000 Stimmen in Malta. Malta stellt, glaube ich, 6 oder 9 Abgeordnete mit 350, 400.000 Einwohnern. Das wäre auch eine Pub-Quiz-Frage, also deutlich unter 1 Million. Und wir haben mit unseren 83 Millionen 96 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Kann sich jeder durchrechnen, da hat ja Malta in Proportion mehr. Das kennt man aber. In vielen Systemen ist es so. Im amerikanischen, teilweise auch im deutschen, im Bundesrat.
Und echte Teilortswahl ist diese ähnlich?
Das würde das Ganze auch noch sehr kompliziert machen. Aber bleibt man doch mal ganz weit weg von der unechten Teilortswahl beim Europäischen Parlament. Wichtig ist, alle Menschen in Europa haben die Möglichkeit zu wählen. Wie dann gewichtet wird, aufgrund der Größen der nationalen Delegationen, da gibt es gewisse Unterschiede, es gibt diese unterschiedlichen Wahltage. Aber für mich als Politikwissenschaftler, der kein Jurist ist, ist es aushaltbar, weil wir geheim wählen und weil wir frei wählen. Und ich glaube, das ist wichtig und das unterscheidet Europa von ganz vielen Regionen in der Welt. Dort wird nicht frei und geheim gewählt.
Also wäre das schon mal richtig gutes Zeugs, oder? Würde ich behaupten, oder?
Sehr gutes Zeugs. Freie Wahlen sind was ganz, ganz Tolles.
Feiere ich eigentlich auch schon ziemlich gut ab, auf jeden Fall. Fabian?
Feiere ich zu 100%. Glaube ich, wird total unterschätzt. Ich habe so das Gefühl, jetzt auch, ich bin 89 geboren, ich habe sozusagen noch knappes Dreivierteljahr die Mauer miterlebt. das ist für mich normal, dass es alles so ist, wie es gerade ist. Und wie das in der Vergangenheit, in den letzten 2 Jahren vielleicht auch auf einmal durchgeschüttelt wurde, ins Rütteln gekommen ist, was in Europa eigentlich los ist, was jetzt erst, was sichtbar wird, was vielleicht schon aus meiner Perspektive geschwelt hat in der Vergangenheit, was aber eigentlich, wenn man es sich von heute anguckt, total offensichtlich war, dass es passiert, dass es eben nicht einfach gegeben ist und einfach so ist, weil es so ist, dass eben alle frei wählen können, ja, dass es Frieden gibt. Das war mir nicht klar. Und man kann es vielleicht auch verlieren. Ja, das war nicht meine Lebensrealität. Ich finde das wahnsinnig krass. Und drum ist mir jetzt auch diese Europawahl wahnsinnig wichtig, Leuten zu erklären, was das für ein hohes Gut ist.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Der Naturzustand menschlicher Organisation ist nicht die liberale Demokratie. Nee, der Naturzustand ist, der Stärkere dominiert den Schwächeren. Das ist der natürliche Zustand. Durch Vernunft, durch Aushandeln, durch ganz viele Prozesse haben wir es geschafft, in den westlichen Demokratien, aber auch im globalen Süden gibt es tolle demokratische Beispiele, dass wir ein anderes System haben. Ein System, das Minderheiten schützt, das Freiheiten schützt, das, wie ich finde, Wohlstand ganz gut verteilt, aber auch Wohlstand ermöglicht. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wir haben freie Märkte. Man kann hier seines Glückes Schmied sein. Das ist wichtig. Das vergessen wir manchmal ein bisschen. Gehört auch dazu.
659 Milliarden Verlust Bruttosozialprodukt beim Dexit. Ja, kam heute eine Studie raus, glaube ich, oder jetzt diese Woche. Also wenn wir das gleiche machen würden wie die Briten, 659 Milliarden.
Christian, kann sich keiner vorstellen, die Zahl, aber wir wissen noch alle, wie die Supermärkte in Großbritannien aussahen. Leere Regale, unendliche Staus an den Flughäfen, unendliche Staus bei den LKWs, die Lieferketten waren gestört. Also wir haben jetzt in der Tagesschau gesehen, was in den Supermärkten los war. Was war in den Firmen los? Wie sieht die Produktion in Großbritannien aus? Das Land ist über weite Flächen deindustrialisiert. Und zwar nicht durch einen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, sondern durch eine politische Entscheidung, aus der Europäischen Union auszutreten. Ich glaube, das müssen wir uns alle nochmals und immer wieder vergegenwärtigen. Und das zeigt auch, wie wichtig das Projekt Europäische Union ist. Und ich glaube, wir sollten nicht sentimental werden. Wir können einfach nicht verstehen, was wir über Jahrzehnte nicht mehr erlebt haben. Anscheinend ist es so. Wir können Geschichtsbücher lesen. Wir können es uns erzählen lassen von den Älteren. Und jetzt kann ich auch erzählen, dass es früher anders war. Aber es war nicht besser. Und das Paradox ist doch, fast alle Probleme, die wir gerade erleben, werden größer als die Nationalstaaten. Da geht's, Klima rauscht über jede Grenze. Luftverschmutzung rauscht über jede Grenze. Ganz viele Dinge rauschen über jede Grenze, da kann der einzelne Staat eigentlich gar nichts mehr ausrichten. Und gleichzeitig haben wir eine Europäische Union und ganz, ganz viele Menschen rufen trotzdem wieder, oje, oje, ich will es lieber national lösen und nicht europäisch. Verstehe ich nicht.
Es ist die einfachere Antwort.
So, und jetzt seid ihr wieder am Meckern, ihr zwei.
Ja, ja.
Was ist aber jetzt deine, und jetzt breche ich das natürlich gleich wieder, was wäre deine Vision von der Zukunft für die nächsten 5 Jahre für die Europäische Union und auch für uns Bürger hier in der Stadt?
Also ich wünsche mir, dass europäische Politik sich ganz klar auch nach den Problemen, die wir hier vor Ort haben in Europa, und jetzt rede ich global von Europa, orientiert. Das heißt, wir haben gerade ganz viele Verunsicherungen, zum Beispiel geostrategisch, sicherheitspolitisch. Ich wünsche mir, dass eine Europäische Union beim Thema Außenpolitik viel, viel mehr Verantwortung übernimmt. Das darf sie heute noch nicht, weil ihr die Mitgliedstaaten das Recht dazu noch nicht gegeben haben. Das ist sehr, sehr, sehr eingeschränkt, was die Europäische Union da darf. Da wünsche ich mir mehr Europa. Ich wünsche mir Europa, das das Wesentliche angeht und nicht immer mit dem kleinen Schraubenzieher ans ganz große Rad geht. Das funktioniert nicht. Da geht der kleine Schraubenzieher kaputt und das große Rad steht immer noch still.
Also Thema Subsidiarität.
Das heißt kompliziert genauso.
Die große Ebene soll das regeln, was die kleinere nicht regeln kann.
Genau. Erst wenn es unten nicht geht, machen wir es oben und nicht andersrum. Da gibt's wilde Beispiele, woran man sehen würde, dass Europa sich da nicht immer daran hält. Aber jetzt komme ich wieder zu deinem Eingangsstatement, wir müssen es positiv darstellen und wir können es auch positiv darstellen. Wir müssen sehen, dass es viel, viel wichtiger ist, was es Positives und Gutes über die Europäische Union, für unsere Volkswirtschaft, für unsere Rechte, für das Leben hier, für unsere Standards gibt und nicht gleich bei jedem kleinen Problem sagen, jetzt schmeiße ich aber meinen EU-Pass in die Ecke und höre auf, weil ich mich ärgere über irgendeine Politik der Europäischen Kommission, höre ich auf, Europäer zu sein. Macht doch keiner. Wie oft ärgern wir uns über Berliner oder Stuttgarter Politik? Deshalb bin ich immer nur Schwabe und gerne oder Deutscher.
Okay, also konkret würdest du dir wünschen, dass die Europäische Union beim Thema Außenpolitik
stärker
wird,
geeinter wird.
Diskussion da dabei ist ja, glaube ich, so das Mehrheitsprinzip, oder? Da gibt es ja auch grundsätzliche Regularien. Bisher haben wir es einheitlich, also man muss einstimmig sein, oder dass diese Einstimmigkeit auch mal zu diskutiert wird.
Da müssen wir ganz dringend drüber reden, weil es gibt ja die sogenannte qualifizierte Mehrheit. Die qualifizierte Mehrheit heißt nicht 49-51 entscheidet, sondern zum Beispiel 3/4 zu 1/4. Das heißt, man diskutiert sehr lang, sehr konsensorientiert, wirklich werbend um die Position. Und wenn man dann merkt, auch nach Wochen oder Monaten, es gibt keine Bewegung, dann bleiben wir nicht bei der Diskussion stehen, sondern sagen, jetzt wird abgestimmt. Und das kann man zum Beispiel im Binnenmarkt, also wenn es um Wirtschaftsfragen, um Regulatorik geht, machen. Es gibt ein Lieferkettengesetz, ein europäisches, trotz deutscher Enthaltung. Da hat man sehr lange diskutiert, da hat man auch auf deutsche Befindlichkeiten durchaus ist da eingegangen, aber irgendwann hat man gesagt, jetzt wird abgestimmt. Und darum geht's mir. Behutsam, argumentativ, klar, aber irgendwann weg von der Einstimmigkeit zu kommen, weil Einstimmigkeit führt einfach dazu, dass wir nur minimale Fortschritte oder Schritte gehen können. Das müssen wir uns so vorstellen, wir sind jetzt 27 in unserer EU-Klasse. Stellen wir uns jetzt so ein bisschen Schule vor, Klasse mit 27 Kids. Alle können nur einstimmig entscheiden. Die arme Lehrerin, der arme Lehrer, die arme Klassengemeinschaft. Ich glaube, da kommt dann auch nicht das Beste raus.
Ich glaube auch bei den Vereinen. Also wenn man jetzt mal hier auf der Stadtebene bleibt, wenn alle Vereine, sei es jetzt TSB oder der FC oder das Kapuziner als Verein, wenn wir immer einstimmig sein müssten.
Oder im Gemeinderat.
Oder im Gemeinderat, das wäre eine ewige Debatte und da würden wirklich nur Gleichgewicht rauskommen an der Stelle. Klar, besser ist das auch, wie gar nichts, aber das ist natürlich schon sehr zäh. Also man könnte größer, also du würdest, deine Vision ist, dass Europa größere Schritte hin zur Einigkeit macht, größere Schritte in Bezug zur Entwicklung und auch selbstbewusster wird, was für eine Kraft, aber auch was für eine Verantwortung Europa hat für seine Bürger und aber auch für sich in der Welt.
Ich glaube, in der gegenwärtigen Situation merken wir doch, dass Geopolitik und Geostrategie echt eine Rolle spielen. Und bisher konnten wir Europäer immer mit Softpower sehr gut überzeugen, zum Beispiel gute Entwicklungspolitik, gute Regulatorik, gutes Beispiel in der Welt geben. Aber mittlerweile merken wir, nur mit Marktzugang, nur mit Beispiel, das reicht nicht mehr. Und dann musst du dich ja fragen, wenn mein bisheriges nicht mehr so funktioniert, wie es in der Vergangenheit gut funktioniert hat, dann müssen wir doch in der Zukunft etwas anderes machen. Und deshalb sage ich, da müssen wir ganz dringend ran und vielleicht machen wir dann in ein paar anderen Bereichen ein bisschen weniger Europa, weil man sagt, das kann doch auch eine Bundesregierung, eine Landesregierung viel besser.
Wie wäre denn so ein Zielbild von den Vereinigten Staaten von Europa? Das geistert mir manchmal im Kopf rum. Wenn ich so die USA sehe, natürlich, die haben eine völlig andere Historik und das ist auch alles nicht so alt dort, was heute an Politik dort stattfindet. Wie wäre sowas für Europa? Wäre das denkbar? Würde es deiner Meinung nach Sinn ergeben?
Ich stelle mal die provokante Frage, haben wir es nicht schon längst und merken es gar nicht richtig? Wir haben immer bei Vereinigten Staaten von Europa sofort das Bild der USA vor Augen. Starke Flagge, gut, haben wir auch. Ihr habt zwei wunderbare Hoodies mit dem Sternenkranz, 12 goldene Sterne auf blauem, beziehungsweise hier schwarzem Grund. Wir haben tolle Symbolik, das haben wir wie die USA. Was wir nicht haben, ist eine gemeinsame Sprache. Wir haben etliche etliche Amtssprachen in den Mitgliedstaaten, zum Teil mehr als Mitglieder, Gälisch noch in Irland, zum Englischen dazu und. Das heißt, die europäische Öffentlichkeit, dieses Miteinander in Kontakt treten, über die Dinge reden, das ist in Europa einfach wahnsinnig kompliziert. Aber es ist eine Kulturleistung und ich finde es großartig, dass wir das seit Jahrzehnten jetzt schaffen, Zug um Zug auch übersetzt, miteinander hier Politik machen. Und deshalb sage ich, vielleicht braucht man nicht immer dieses ganz dominante Bild der Vereinigten Staaten von Europa, wo wir immer an die USA denken, die sich ja gerade auch sehr stark streiten. Also da haben wir ja auch eine sehr polarisierte politische Kultur im Moment. Vielleicht ist es auch einfach gut, dass wir dieses Europa haben, wo in Brüssel relativ viel sehr demokratisch diskutiert wird, auch über die Mitgliedstaaten dann noch demokratisch mitlegitimiert wird und wo wir dann zumindest wesentliche Dinge erledigt bekommen. Ob wir jetzt ein europäisches Staatsballett brauchen oder einen europäischen König, das braucht's für mich nicht.
Ich hatte da tatsächlich auch viel an das Thema gedacht, was wir vorher schon angesprochen hatten, gerade was Außenpolitik angeht, ja, militärische Zusammenarbeit, die ganz großen Sachen, ja, die muss man doch gemeinsam regeln.
Die Frage ist auch hier die Vernunft. Die Europäische Union gibt mehr Geld nominal im Bereich der Rüstung aus als viele, viele Big Player, als zum Beispiel mehr als China.
Die Frage ist, alle Mitgliedstaaten zusammen.
Genau. Aber eben nicht die EU, genau, die Summe der Mitgliedstaaten der EU. Die Systeme sind aber sehr kleinteilig. Mhm. Die sind, was mir Experten sagen, wohl auch nicht optimal an der heutigen Zeit ausgerichtet, sondern eher an der Vergangenheit und. Was ich damit sagen will, das liegt doch an uns Europäern, ob wir die Zukunft besser machen. Wir haben die Mittel und wir können den Rahmen setzen. Und das müssen wir in den nächsten 5 Jahren, um bei Christians Frage zu bleiben, was können wir denn besser machen, das müssen wir diskutieren. Und es geht weit über die Sicherheitspolitik hinaus. Also wir haben auch andere Felder, über die wir dringend sprechen müssen.
Was wäre noch so ein anderes Feld, das dir wichtig ist?
Dass wir wirklich das Thema Wettbewerbsfähigkeit gut angehen. Wie schaffen wir es? Wir Deutschen haben uns ein bisschen arg verheddert in bürokratischen Regeln. Jede Regel hat irgendwann mal ihre gute Begründung gehabt. Aber wir kommen da nicht so wirklich raus. Über Europa haben wir schon mal die Möglichkeit gehabt, so einiges an Bürokratie abzubauen. Das hieß damals das Projekt Binnenmarkt. Wir hatten in Europa schon seit den späten 50er Jahren eine Freihandelszone, den europäischen Wirtschaftsraum. Der hat aber irgendwann mal, sagen wir mal, gewisse Alterungserscheinungen gehabt, politisch gesprochen. Und dann gab es Mitte der 80er Jahre einen überzeugten Europäer, der ist Jacques Delors, der ist am gleichen Tag jetzt wie Wolfgang Schäuble gestorben, ist deshalb ein bisschen untergegangen. Jacques Delors hat Großes für Europa geleistet. Er war Kommissionspräsident und hat gesagt, jetzt bringen wir mal Schwung in das Projekt. Wenn ein Radfahrer nicht mehr treppelt, dann fällt er um und wir fangen jetzt mal an, gemeinsam zu treppeln. Und hat das Projekt Binnenmarkt neu belebt und gesagt, wir bauen jetzt nicht nur die Zölle ab, wir bauen alle auch nicht tarifären Handelshemmnisse ab. Was ist das? Das gelbe Licht bei den Franzosen. In Frankreich durften nur Autos verkauft werden, die diese berühmte gelbe Glühbirne vorne im Autoscheinwerfer hatten. Sieht man noch in alten Filmen, wird einem ganz nostalgisch, Pernod, gelbes Licht im Auto, Renault, das war Frankreich-Urlaub.
Ich kann mich da noch dran erinnern, Schüleraustausch, 8., 9. Klasse.
Ja, aber das ist schön und nostalgisch, aber das hat bei einer Economy of Scale, wo es um die Stückzahlen, um die Skalierung geht, da ist es ein Hemmnis. Und wenn dann ein Lichtbauer verschiedene Linien auflegen muss, dann ist es ein Hemmnis für Wohlstandsgenerierung. Also helles, weißes Licht ist genauso sicher, vielleicht noch sicherer. Und dann hat man so ein Hemmnis abgebaut. Und viele, viele andere Dinge. Erinnert ihr euch noch, dass man mal das österreichische Red Bull nicht in Deutschland trinken durfte?
Ja, natürlich. Wir haben das dann immer für die Raves damals geheult, dann aus Österreich, wenn wir im Dreiländereck wohnen, weil da war mehr Taurin drin.
Und irgendwann galt aufgrund europäischen Rechts, was in einem Land zugelassen ist. Also was den Vorarlberger nicht umhaut, haut Christian Mayer in Ravensburg auch nicht um.
Erst recht nicht um.
Erst recht nicht.
Okay. Und so Dinge. Und ich glaube, das könnte uns helfen, weil wir reden gerade über so viele andere Themen. Wollen wir beim Landwirt X dies oder jenes zugestehen? Nee, lass uns doch mal echt über den Markt nochmal reden, dass wir auch miteinander hier Wohlstand erarbeiten können. Und vielleicht hilft uns Europa auch beim Thema Bürokratie. Es bringt nicht nur Bürokratie, es kann auch Bürokratie abbauen.
Aha, das finde ich spannend. Gibt es da konkrete Beispiele, wie man Bürokratie auf einer europäischen Ebene, also abbaut? Du hast jetzt das für mich ein bisschen allgemein beschrieben. Gibt es da Beispiele, die du nennen kannst?
Also wie gesagt, in der Vergangenheit, dass man sagt, das Ursprungslandprinzip, was in einem Land zugelassen ist, ist automatisch in allen zugelassen, weil für alle gilt dort europäisches Recht. Und das konsequent weiterdenken könnte uns helfen.
Das würde dann bedeuten, dass das Land mit dem geringsten Standard alle Produkte zulassen kann.
Und jetzt kommt es genau drauf an, was Standards bedeuten. Und mittlerweile haben wir europäische Standards. Wir haben vorhin über das Trinkwasser gesprochen, wir haben über Abwasser gesprochen. Es gibt mittlerweile sehr klare europäische Standards. Das heißt, das wird nicht automatisch zu irgendwelchen Verschmutzungen führen oder sonstigen Dingen, sondern es wird erstmal dazu führen, dass man vielleicht nicht überprüfen muss, ob in einer deutschen Toilette nach Arbeitnehmerschutzverordnung die Raumhöhe 2,40 Meter ist, sondern wenn dort jemand nur mit 2,30 Meter zufrieden ist und sich nicht beklagt, dass man dort trotzdem produzieren darf. Da tun wir Deutsche uns manchmal etwas schwer.
Oder dass du jetzt beim Kaffee halt nicht immer eine Toilette brauchst. Also früher in Deutschland hast du immer Toilette braucht.
Und das ist nicht mehr so.
Das ist nicht mehr so. Da gibt es, das war auch Europäische Union, wenn mich nicht alles täuscht, dass du nicht überall unbedingt eine Toilette haben musst. Dass also in Kleinstcafés zum Beispiel das auch möglich ist. Ich dachte, das ist.
Du meinst vielleicht einen Straßenverkauf oder so?
Ich glaube, beim Straßenverkauf ist dem so, weil Gaststättenrecht ist in Deutschland immer noch sehr, sehr streng. Vor allem, wenn Alkohol ins Spiel kommt. Das ist auch richtig bei Alkohol, finde ich. Nur wir haben so im in der einen oder anderen Vorschrift einfach zu viel Liebe zum Detail. Und ich glaube halt einfach nicht daran, dass wir durch Abbauverordnungen aus deutscher Energie heraus da allzu viel hinbekommen. Das ist jetzt ja nur ein Beispiel, wo ich mir mit mehr Europa auch mehr Möglichkeiten einfach davon verspreche. Es gibt noch viele andere Felder, über die man reden könnte. Innovation, also Forschungspolitik koordinieren. Da ist Europa eigentlich stark. Ich sage eigentlich, weil wir müssten das sehr konsequent machen.
Also Bündelung der möglichen Synergien, die einzelnen Nationalstaaten, die Energien der Nationalstaaten, die vorhanden sind, diese Energien zusammenzuführen zu einem Ganzen im Bereich jetzt der Forschung, der Wirtschaft, der Außenpolitik, der Verteidigung, der Geostrategie, dass man sagt, lasst uns die Systeme möglichst aneinander angleichen und das, was man momentan an Energie dafür aufwenden, also Ressourcen, Geld, durch diese Bündelung dann effektiver, also zielgerichteter einsetzen. Das ist so diese Idee, die dahinter steht, oder?
Genau, die hat uns ja schon in der Vergangenheit geholfen. Also es gibt tolle europäische Projekte, dass wir überhaupt noch im Weltraum eine Rolle spielen, liegt an der ESA und liegt an europäischem Forschungsgeld, dass sich Cluster bilden, die sich darum auch kümmern. Und wir haben weitere Beispiele. Es gibt europäische Luftfahrt. Wir hätten ohne die Europäische Union, ohne die das Airbus-Konsortium, ich glaube nicht mehr in dem Maße Luftfahrt. Das wäre einfach im Wettbewerb untergegangen mit den Großen dieser Welt. Und das sind die Ansätze, da kann die EU gute Rahmen setzen, da kann sie uns auch Möglichkeiten bieten und dann können wir immer noch über das eine oder andere schimpfen. Und wenn es an und für sich gut ist, kann man auch immer am Detail rummäkeln.
Als ihr vorhin über die gelben Lichter in den französischen Autos von damals gesprochen habt, also ich weiß, Christian, es geht um richtig gutes Zeug, aber ich habe jetzt da den schwarzen EU-Pulli an. Wir stellen auch ein Foto online, dann seht ihr es. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Teufelchen auf der Schulter. Vielleicht ist auch ja Nostalgie so ein Grund, warum Menschen manchmal der EU so ein bisschen ablehnend gegenüberstehen. Also ne, ich versuche immer so Gründe zu suchen, um dann vielleicht auch dagegen irgendwie mal argumentieren zu können, weil auch in jedem kleinsten privaten Gespräch kann man irgendwie was bewirken. Und wenn man nur eine Person überzeugt hat, zur Wahl zu gehen, dann ist das schon eine gute Sache. Weil manchmal, wenn es jetzt nicht mehr die gelben Lichter in Frankreich gab, hatten die vielleicht ja erstmal das Gefühl, mir wurde jetzt was weggenommen. Ich muss jetzt das doofe Licht aus Deutschland bekommen. Und das alles zu kommunizieren, ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung. Und vielleicht ist die größte Herausforderung in der EU, du hast vorhin auch gemeint, unterschiedliche Sprachen, ist eigentlich die Kommunikation und auch Politikkommunikation, oder?
Kommunikation ist immer die größte Herausforderung in jedem politischen Prozess, finde ich, zumindest in demokratischen Verhältnissen. Aber wir haben tolle Beispiele, wo es richtig gut lief. Roaminggebühren abgeschafft, vielleicht kann man, wenn man so viel Geld spart, wenn man ins europäische Ausland telefoniert oder im europäischen Ausland telefoniert, dann ein bisschen drüber hinwegkommen, dass die Lichter am Citroën nicht mehr gelb leuchten. Ich weiß nicht. Ich bin auch gern nostalgisch. Ich fand es eigentlich immer witzig, diese unterschiedlichen Währungen. Aber ich musste sie ja auch nie wechseln. Das war immer mein Papa oder meine Mama. Ich durfte ja nur ausgeben als Kind. Und da war das spannend und aufregend. Aber wir haben ja anderes dafür bekommen. Wir haben einen tollen Austausch. Wir haben europäische Netze. Also Zugfahren heute nach Brüssel, nach Paris, nach London über den mit dem Eurostar. Das ist doch so viel leichter geworden. Und das gibt mir dann doch ein bisschen was zurück, wo ich die Nostalgie dann wirklich ein bisschen überwinden kann. Wer nostalgisch ist, kann sich ein Wählscheibentelefon zurück ins Wohnzimmer stellen.
Ich habe jetzt da so einen Pulli an mit so einem Europa-Sternkranz, also die Flagge sozusagen, aber da fehlt ein Stern. Mhm. Und das ist natürlich der Stern von Großbritannien, der Brexit, der ist auf dem Rücken jetzt hier drauf bei diesem Pulli. Wenn ich an die Zukunft denke und in letzter Zeit die Medien verfolge, manchmal habe ich das Gefühl, und das wäre für mich irgendwie eine positive Zukunft, kann es eigentlich auch sein, dass die Briten wieder zurückkommen in die EU?
Ich fänd's toll. Das war eine Katastrophe, weil auch hier Kommunikation, die meisten Google-Anfragen, was European Union, Europäische Union bedeutet, war am Tag nach der Abstimmung. Nach der Abstimmung ging's los. Davor konnten Populisten wilde Dinge behaupten, dass man sich Geld zurückholt, dass es billiger wird, dass das Gesundheitssystem stabilisiert wird, dass alles besser wird. Nichts von dem, was Nigel Farage, Boris Johnson den Menschen versprochen haben, ist doch wirklich eingetreten. Das Gegenteil war der Fall. Und deshalb möchte ich es hier mit voller Leidenschaft sagen, wer heute über ein Dexit faselt, und es gibt Parteien, die haben viele Prozente in den Umfragen, die sind auch schon im Europäischen Parlament, die sagen, wir müssen über den Dexit nachdenken. Wir müssen über die Rückabwicklung des europäischen Projekts nachdenken. Was würde es heißen? Genau das, was wir in Großbritannien erlebt haben. Und da, Entschuldigung, das wäre nicht das gute Zeugs, das wäre diese ganz, ganz große saure Gurke, die keiner von uns will.
Völliger Schwachsinn. Es ist ein völliger Schwachsinn, ja. Also meine Frau war ja drüber für ein paar Monate zum Unterrichten und wir haben ein bisschen Kontakte bei London, ja, und es ist unbelievable, wie es NHS zusammenbricht, weil sie keine Leute haben, die haben keine LKW-Fahrer. Das ist wirklich verheerend, was da drüben los ist, ja, wenn du mit den Leuten redest. Es ist wirklich schlimm. Und drum, liebe Hörerinnen da draußen, geht zur Wahl, geht zur Europawahl, ja. Wählt, nehmt euer Recht in Anspruch, ja, und kämpft für das europäische Projekt. Das ist das wichtigste Projekt, das mir Menschen aus meiner Sicht, also das ist meine persönliche Meinung, was mir auf die Reihe gekriegt haben. Das ist richtig gutes Zeug. Frieden, Sicherheit, Wohlstand, ja. Und der fällt vom Himmel, Mann. Echt wahr. Wow. Bewegt euren Arsch.
Und dafür kann man dann vielleicht auch ein bisschen Nostalgie oder den, weiß ich nicht, jetzt an der Fanta-Flasche festgemachten Schraubdeckel, da kann man auch vielleicht mal drüber weglachen, wenn es einem nicht passen sollte.
Ja, und man kann sich einen alten französischen Film anschauen und man sieht die gelben Lichter, die raschelnden Francs. Oder in Italien kann man mit Tausenden von Lira relativ wenig bekommen. Und all das, wir dürfen doch nostalgisch sein, wir dürfen doch nicht dumm sein.
Ja, das ist eigentlich, glaube ich, ganz vernünftiges Schlusswort, liebe Leute. Seid nicht dumm.
Geht wählen.
Geht wählen, genau.
Wählt richtig.
Wählt richtig, und richtig wählen heißt, zur Wahl zu gehen und die richtigen Parteien wählen, die eure Interessen vertreten, ja, die für euch Freiheit, Wohlstand und Sicherheit garantieren.
Wie kann ich denn rausfinden, welche Partei meine Interessen vertritt?
Ich glaube, die Parteien haben jetzt auf allen Homepages, aber jetzt auch am Wochenmarkt Stände. Also man kann sie im Internet erreichen, man kann sie vor Ort erreichen. Ich habe jetzt am Wochenende hier die Kandidatin der Liberalen für die Wahlen zum Europäischen Parlament getroffen. Wir haben den SPD-Kandidaten in die Stadtwerkstatt zu einem Gespräch eingeladen. Man kann mit den Menschen reden und die Programme sind sehr klar. Es gibt bei den demokratischen Parteien Unterschiede. Die einen wollen in Europa eher so entwickeln, die anderen eher so. Aber immer wenn drin steht Rückabwicklung, Rückbau, Europa der Vaterländer stärken Europa oder gar Dexit. Immer wenn es wieder ins Zurück geht, der Rückwärtsgang bringt dich nicht nach vorne. Das weiß eigentlich jeder Fahranfänger.
Simon, und, also man merkt wirklich, das Thema Europa, bei dir ist es richtig mit Emotionen verbunden, bei uns aber halt auch. Absolut. Es ist mir, dir auch wichtig, Fabian. Ja. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst als Vorsitzender der überparteilichen Europa-Union hier im Kreis Ravensburg und Bodensee, also Bodensee-Oberschwaben in dem Fall. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ciao.
Und gute Wahl.